Weltspiegel, Thema.
Kuba, auf immer rebellisch?
Bueno, a mí me gustaría para mi país, para mi ciudad, un poquito más de trabajo, de que la gente dé más de sí, de un poquito más, un extra.
Eine junge Frau wünscht sich für Kuba und ihre Stadt Havanna mehr Arbeit, damit was vorangeht. Und die Band Mala Referencia singt vom gesellschaftlichen Zwang und klingt dabei ganz anders als das Klischee von kubanischer Musik, das die Touristen erwarten. Die werden aber dringend gebraucht in Kuba, denn das Land wird zurzeit zerrieben zwischen US-Sanktionen auf der einen Seite und der Krise des lateinamerikanischen Sozialismus auf der anderen. Mittendrin wird Havanna 500 Jahre alt. Touristen werden erwartet und sicher jede Menge Klischees geboten. Wir wollen hinter die pastellfarbene Kulisse schauen. Sind die Kubaner noch rebellisch genug, um auch ohne große Brüder im Ausland zu bestehen? Diese und andere Fragen stellen wir im Weltspiegel-Podcast drei Frauen, die es wissen müssen. Zwei sind ARD-Korrespondentinnen für Mittelamerika, die dritte eine Bloggerin aus Kuba. Mein Name ist Esther Saub. Meine Kollegin Xenia Böttcher ist ARD-Fernsehkorrespondentin für Mittelamerika und derzeit in Kubas Hauptstadt Havanna, pünktlich zur Geburtstagsfeier. Xenia, wie fühlt sich das an jetzt? Krise oder Partystimmung?
Es ist eine Mischung aus beidem. Also die Kubaner, das ist mir jetzt hier wieder sehr aufgefallen, sind ein sehr, sehr stolzes Volk. Sie sind stolz auf ihre Hauptstadt, stolz darauf, dass internationale Medien da sind. Das spanische Königspaar ist schon vor 2 Tagen gekommen. Es werden weitere Staatsgäste kommen, auch eine Delegation des Bundestages. Und das ist genau das, wie sie sich gerne sehen, nämlich als berühmt und begehrt und im Mittelpunkt stehend. Und andererseits sind sie momentan auch sehr stark damit beschäftigt, Geld zu verdienen, mit den Touristen, die jetzt da sind, den Alltag zu bestreiten, um das Essen auf den Tisch zu bekommen. Das heißt, die Stimmung ist sehr gemischt. Man nimmt wahr, wir haben jetzt Geburtstag, aber eigentlich muss ich arbeiten, arbeiten, arbeiten und Geld verdienen, so viel ich kann, so viel möglich ist.
Jetzt hast du das Stichwort Tourismus schon genannt. Das ist ja eine wichtige Einnahmequelle, denn die Zuckerernte ist weiterhin schlecht, was mit der Misswirtschaft im Land zu tun hat. Und vom preiswerten Öl aus Venezuela kommt ja inzwischen nur noch die Hälfte an. Kommen denn wenigstens die Touristen?
Es kommen Touristen und mein Eindruck ist auch, dass sie gerade wegen der 500-Jahr-Feier kommen. Aber was sehr schwer wiegt, ist, dass die US-Touristen wegbleiben. Das heißt, es legen zum Beispiel keine Kreuzfahrtschiffe mehr an. Man muss sich entscheiden als Kreuzfahrtschiffbetreiber, ob man in den USA anlegen will. Wenn man da anlegen will, darf man nicht mehr in Kuba anlegen. So, das heißt, es kommen weniger Schiffe, es kommen damit sehr viel weniger Touristen. Es hieß, es kamen vorher manchmal 2 an einem Tag, jetzt kommt einer die Woche. Und das heißt, es bleiben Touristen weg. Die USA haben zudem Kuba zu einem unsicheren Land erklärt. Und das bedeutet, dass auch hier wiederum Touristen abgeschreckt werden und nicht kommen aus den USA. Und das fehlt überall. Das fehlt in den Restaurants, das fehlt bei den Touristenführern, das fehlt in den kleinen Touristengeschäften. Insofern fehlt da einiges weg. Die Taxifahrer merken es auch. Es fehlen die US-Touristen.
Fehlen denn auch Lebensmittel? Merkt man die Krise wirklich essentiell?
Die Krise ist jetzt nicht so unterschiedlich wie das, was ich in den Jahren davor erlebt habe. Es ist eine etwas resigniertere Stimmung da. Und die Versorgungskrise selbst ist schwankend. Das heißt, mal fehlt phasenweise Benzin, mal nicht. Und wenn Benzin fehlt, dann können Produkte nicht geliefert werden. Wir hatten hier Schwierigkeiten, Wasser zum Beispiel zu bekommen. Unser Taxifahrer sagt, er muss planen, dass er Benzin kauft. Das funktioniert momentan auch ganz gut, aber er ist sich immer unsicher, ob Benzin da sein wird oder nicht. Kaffee, kubanischer Kaffee, obwohl wir auf Kuba sind, ist momentan nicht zu bekommen. Da wird uns immer gesagt, das liegt daran, dass wir keine Möglichkeiten haben, ihn aus der Region rein zu transportieren. Die Kubaner sind natürlich auch irgendwie Überlebenskünstler, ganz grundsätzlich, auch jetzt jenseits von Lebensmitteln. Das heißt, sie leben ja in einer Art Dauerkrise, grundsätzlich seit 60 Jahren, und dann helfen sie einander, sie lassen sich was einfallen, sie versorgen sich mit Hilfe von Nachbarn. Wenn du kein Benzin hast für dein Auto, dann leihst du dir einen Ochsenkarren. Was ich bemerkt habe, ist, diese neuen Sanktionen der USA haben sich eben auf die Psyche ausgewirkt. Das haben mir manche gesagt. Man ist einfach niedergeschlagen davon, der Feind der USA zu sein, dem Nachbarn, der gerade 150 Kilometer entfernt ist. Und dann sorgt es bei den einen für eine Art Hoffnungslosigkeit, wir werden nie vorankommen, und bei anderen sorgt es für Zorn, was dazu führt, dass sie sich halt geistig abschotten und rebellisch sind und sagen, wir brauchen keinen, wir schaffen das auch so.
Du hast ja einen Schwerpunkt deiner Recherche jetzt auch auf die jungen Kubaner und Kubanerinnen gelegt, die vor allen Dingen nach vorne schauen und sich nicht an frühere Krisen erinnern. Thais Roque zum Beispiel, die ist 27 Jahre alt.
Mi generación tiene muchas ansias de cosas. Tiene ansias de libertades en espacios, por ejemplo, editoriales, de llevar a cabo ideas, proyectos, iniciativas. Tiene ansias de cambiar cosas, por ejemplo, leyes que no están bien, llamar a capítulo a las personas que tienen que tomar decisiones, ver resultados.
Thais spricht hier über ihre Generation. Wie beschreibt sie die denn, Xenia?
Die einen, die sind relativ, das sagt sie, lethargisch und zufrieden mit dem wenigen, was sie haben. Sagen oft, naja, was sollen wir machen? Wir haben ja nichts. Wir haben keine anderen Möglichkeiten. Und insofern akzeptieren sie das, was da ist. Das wäre jetzt insbesondere die ganz Jungen, also die Teenager von jetzt. Und die Generation, die aber schon so in den älteren 20 und die ganzen 30-Jährigen, die sind sehr, sehr initiativ. Das sind ja auch genau die Menschen, die jetzt gerade Kuba ihre Ideen liefern, ihre Vorstellung von dem, was schön, modern und toll und innovativ für das Land sein könnte. Weil sie aus einer Generation kommen, die mit sehr viel Krise groß geworden ist. Und sie sagen, wir haben gelernt, aus nichts etwas zu machen und schaffen zu wollen, um aus einer Krisensituation rauszukommen.
Gehört Thais selbst auch zu diesen Leuten, die aus nichts was machen?
Ja, definitiv. Also Thais engagiert sich neben ihrem Hauptberuf für eine Online-Zeitung, die heißt Garbos, und das ist eine Modezeitschrift mit einem sehr weiblichen Touch. Es geht um Make-up, es geht um Mode, es geht um Artisten und es geht auch um den Zeitgeist und die Kultur in Kuba, die sehr männlich geprägt ist. Und sie wollen da ein Gegenangebot schaffen und sie wollen eine Art Vogue für Kuba schaffen. Sie sagen, wir können keine Vogue bekommen in Kuba und wir könnten uns schon gar nicht leisten, was die Vogue abzubilden hat, und wir könnten es auch nirgendwo kaufen. Also machen wir unsere eigene Hochglanzzeitschrift halt im Internet mit unseren Künstlern und mit unseren Modedesignern, Schmuckdesignern, mit unseren Tattoo-Künstlern, mit unseren Dichtern und Denkern. So, das wollen sie anbieten, wollen ein neues Selbstbewusstsein schaffen, wollen ein Glamour zurückbringen in die Hauptstadt, von der sie sagen, es gehört Glamour in diese Hauptstadt. Das Problem ist, dass Zeitungen in der Regel vom Staat kontrolliert sind. Das heißt, sie geben die Lizenz für Zeitungen raus. Und in diesem Fall hat diese Zeitung zum Beispiel keine Lizenz. Sie befindet sich in einer Art Grauzone. Natürlich weiß die Regierung, dass es die Zeitung gibt und sie hat auch nichts gegen sie unternommen. Aber man bewegt sich in einer Grauzone. Man kann kein Geld damit verdienen. Das heißt, man macht das mit sehr viel Liebe, sehr viel Eigenengagement. Man muss gucken, wo bekomme ich jetzt einen Make-up-Artist her? Wo bekomme ich jetzt eine Fotokamera überhaupt her, die die Qualität hat, um die Bilder zu liefern? Woher die Lichter, um ein schönes Set aufzubauen für ein tolles Shooting? Und es wird alles improvisiert. Es ist ein sehr schönes optisches Ergebnis. Und es wird mit extrem viel Engagement gemacht, weil, wie gesagt, Geld bekommt man nicht dafür, es ist pure Leidenschaft.
Hattest du denn auch die Möglichkeit, mit diesen Leuten, die da so viel Leidenschaft in ihre Zeitung reinstecken, über die politische Lage zu sprechen? Wie sehen die allgemeine Situation in Kuba?
Also über Politik wird nicht so gerne geredet. Die jungen Leute, und das sind jetzt die vielen verschiedenen, mit denen ich gesprochen habe, die haben halt gesagt, wir wollen nicht an so einer Art Rattenrennen mitmachen. Wir wollen nicht, wenn wir irgendwo eine lange Schlange bilden müssen, um ein Hühnchen zu bekommen, dann stelle ich mich einfach nicht an, dann esse ich eben kein Huhn. Ich versuche etwas zu schaffen, was jenseits ist von dem, was ich nicht erreichen kann, aber eben aus wenigen Mitteln etwas Eigenes kreieren. Natürlich nehmen sie wahr, was in der Welt um sie herum passiert, gerade dass Lateinamerika momentan mit vielen Problemen zu kämpfen hat, sei es jetzt eben in Bolivien, in Chile, Ecuador, Venezuela. Das bekommen sie natürlich alles mit. Das macht manchen von ihnen Sorge, weil sie sagen, unsere Insel ist schon eine Insel und sie wird immer kleiner. Wir verlieren in Brasilien, haben wir eine befreundete Regierung verloren. Wir haben in Ecuador eine befreundete Regierung verloren. Jetzt haben wir in Bolivien eine befreundete Regierung verloren. Was heißt das für uns? Was heißt das, wird es immer enger auf unserer Insel, verlieren wir Freunde, Orte, zu denen wir eventuell hätten reisen können. Ja, das besorgt.
Der derzeitige kubanische Präsident heißt ja nun nicht mehr Castro, weder Fidel noch Raúl nach gefühlt Ewigkeiten, sondern Miguel Díaz-Canel. Hält der denn die Insel zusammen oder droht eine Wiederholung der Krise, die es schon mal Anfang der 90er Jahre gegeben hat, wo wirklich die Leute auch gehungert haben?
Also für die Mehrheit der Menschen hier ist Raúl Castro, der Bruder von Fidel Castro, immer noch sozusagen der Mann, der alles in der Hand hält und auch gründlich in der Hand hält. Er ist ja der Vorsitzende der Kommunistischen Partei hier und die Partei gibt die Politik vor. Díaz-Canel ist dann der Präsident und er ist ein modernerer Präsident. Das war auch von Raúl Castro so gewünscht, dass es einen Generationenwechsel gibt. Er lässt die Kubaner ein Stück weit mehr mitreden. Er öffnet den Markt in ganz kleinen Schritten, öffnet er den privaten Sektor für genau diese jungen Menschen mit kreativen Ideen. Also hier auf Kuba gibt es jedenfalls keine Bewegung oder keine Möglichkeit, einer Oppositionspartei andere Ideen einzubringen.
Xenia Böttcher war das, ARD-Fernsehkorrespondentin, derzeit in Havanna.
Weltspiegel, der andere Blick.
Wer sich in Kuba politisch äußert, riskiert einiges. Wie viel, das hat Ileana Alvarez erfahren. Unter der Überschrift Alas Tensas, ausgebreitete Flügel, schreibt sie seit 3 Jahren einen Blog über feministische Themen im Internet. Das allein ist schon mal mutig in der noch immer von Männern geprägten Gesellschaft Kubas. Doch dann hat Ileana ein Tabuthema angefasst, nämlich Frauenmorde. Das war offenbar ein Schritt zu weit. Ileana lebt mittlerweile in Madrid und von dort ist sie mir zugeschaltet. Ileana, warum haben Sie Kuba verlassen?
Bueno, no estoy en Cuba porque al fundar la revista independiente Alas Tensas comencé a sufrir.
Als ich die Internetplattform Alas Tensas gegründet hatte, begann sofort die Repression. Ich war in verschiedene lateinamerikanische Länder gereist, um an Schulungen für unabhängigen Journalismus teilzunehmen. Und die Mitarbeiter unserer Plattform bekamen zu Hause sogleich Besuch von der kubanischen Staatssicherheit. Auch ich wurde nach meiner Rückkehr vorgeladen. Ich hatte offenbar Themen aufgegriffen, die Tabus in Frage stellten. Etwa das Thema des Femizids, des Frauenmordes. Bald versuchten die Behörden auch meine Familie einzuschüchtern. Sie wollten, dass ich aufhöre, als freie Journalistin zu arbeiten. Einmal schlugen sie mir vor, mit der Staatssicherheit zu kooperieren. Dann dürfte ich auch irgendwie weitermachen.
De los órganos de seguridad del Estado para colaborar con ellos. Si yo colaboraba con ellos, me decían, yo podía realmente seguir laborando.
Als dann der Druck gerade auf meinen Sohn immer größer wurde, wusste ich, dass ich als eine Stigmatisierte nicht weitermachen konnte. Ich beschloss, nach Spanien auszuwandern.
Gewalt gegen Frauen ist ein wichtiges Thema bei Ihnen. Wie kamen Sie denn darauf, ausgerechnet zum Thema Frauenmorde zu recherchieren?
Frauenmord ist ein Thema, das man sehr sensibel angehen muss. Du triffst bei der Recherche auf Familien, die sehr verletzt, gar verwundet sind. Zudem war das Thema in Kuba ein Tabu. In den staatlichen Medien kam es nicht vor. Dort wurde stattdessen das Bild einer Gesellschaft gezeichnet, in der es die volle Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern gibt. Mariela Castro, die Tochter des Ex-Präsidenten Raúl Castro, hat öffentlich behauptet, dass es in Kuba keine Frauenmorde gäbe. Dies sei ein Erfolg der kubanischen Revolution. Aber das ist doch nichts anderes als ein Verbergen der Probleme, die in Kuba real sind. Und durch Totschweigen werden die Probleme doch nur noch größer. Ich hatte das Gefühl, dass das Thema Gewalt gegen Frauen in die Öffentlichkeit gehörte. Nur dadurch, dass man öffentlich darüber redet, kann man etwas bewegen und Schlimmeres verhindern. Also fing ich an, darüber zu schreiben. Ich hatte die Gewalt ja selbst gesehen und wir wissen doch alle, dass das Private auch politisch ist. Also schrieb ich über einen Fall von Frauenmord, der sich in meinem Bekanntenkreis zutrug. Über eine Frau, die von ihrem eigenen Mann vergewaltigt wurde, die über Jahre schwer misshandelt und schließlich ermordet wurde. Und ich wurde mir bewusst, wie viele Hindernisse ich überwinden musste. Vor allem, weil es ja auch keine Tradition in der kubanischen Presse gibt, mit solchen Themen kritisch umzugehen.
Was passiert denn in Kuba, wenn eine Frau zur Polizei geht und Anzeige gegen einen Mann erstattet, der sie bedroht?
La policía no está preparada para tratar de frenar al maltratador.
Die Polizei ist auf so etwas nicht vorbereitet, darauf eine Eskalation der Gewalt abzustellen. Es gibt auch keine Frauenhäuser, in die sich misshandelte Frauen flüchten können. Viele misshandelte Frauen müssen weiter unter einem Dach mit ihrem Peiniger wohnen. Das hat auch mit knappem Wohnraum zu tun. Wenn du in einer machistischen Gesellschaft lebst und das nicht auch öffentlich thematisierst, wenn du nicht dafür sorgst, dass Kinder von klein auf lernen, dass die Gleichheit der Geschlechter gelernt und gelebt werden muss, dann wächst der Machismus weiter. Dann sind auch die Frauen, die zur Polizei gehen, schutzlos. Dann sagen die Polizisten zu dir, löst dein Problem selbst. Genau das ist passiert in dem Fall, den ich vorhin angesprochen habe. Dreimal war die Frau zur Polizei gegangen. Dreimal hatte sie Gewalt gegen sich angezeigt. Die Polizisten haben den Mann, der sie quälte und bedrohte, nicht einmal verwarnt oder ihm verboten, ihr zu nahe zu kommen, um die Frau zu schützen.
Eliana Alvarez, für Ihren Internetblog schreiben ja auch noch andere Autorinnen und Autoren in Kuba selbst. Was sind denn das für Menschen, die so viel Mut aufbringen?
Unabhängigen Journalismus in Kuba zu betreiben, bringt dich in ständige Gefahr. Jede Recherche birgt ein beträchtliches Risiko. Und trotzdem gibt es diesen Journalismus. Das hat mit den neuen Internetmöglichkeiten zu tun. Im Grunde machen wir alle einen digitalen Journalismus. Es sind viele junge Menschen, die gerade von der Universität kommen. Sie sind mit einem gesunden Temperament ausgestattet. Sie sind neugierig, auch risikobereit. Sie setzen sich ein und opfern dabei vielfach ihre Zukunft, die sie bei staatlichen Medien sicher hätten. Aber sie ziehen einen Journalismus vor, der auf Qualität setzt. Alas Tensas zum Beispiel hat für einen Text einen wichtigen lateinamerikanischen Preis gewonnen. Oder Monika Barro, die über eine Bleivergiftung in Kuba geschrieben hat. Ein Thema, das in den staatlichen Medien nicht vorkommt.
Wie finanziert sich denn Ihr Projekt oder wie finanziert sich unabhängiger Journalismus überhaupt in Kuba?
Bueno, en el caso de Alas Tensas no financia nadie, es decir, nosotros lo realizamos prácticamente por un equipo.
Alas Tensas bekommt von niemandem Geld. Den Autorinnen, den feministischen Aktivistinnen, die für uns schreiben, ist es wichtig, dass das Thema publik wird. Manche kleineren Projekte werden auch mal unterstützt durch internationale feministische Organisationen, oft aus Spanien. Manchmal suchen wir Autorinnen auch Allianzen mit ausländischen Medien, aber Alas Tensas bekommt kein Geld.
Trotzdem bezeichnen die kubanischen Behörden Leute wie Sie als Söldner, Cybersöldner, wie Sie sagen, und meinen damit, Sie seien sowas wie ausländische Agenten. Was sagen Sie dazu?
Esa es una de las tantas maneras que tiene el Estado de acusar.
Das ist eines dieser Mittel, um uns anzuklagen. Uns, die wir uns vom Joch befreien wollen, nur das zu berichten, was der Staat genehmigt. Ich lasse mir von niemandem befehlen, was ich schreiben will. Und ich glaube, das ist bei den vielen anderen unabhängigen Projekten auch nicht anders.
Hat denn die zivile Gesellschaft, haben die vielen unabhängigen Initiativen Ihrer Meinung nach schon was erreicht in Kuba?
Si tú me dijeras 4 o 5 años detrás, te pudiera decir que no.
Hätte man mich vor 4 oder 5 Jahren gefragt, ich hätte mit Nein geantwortet. Aber unglaublicherweise geschieht seither etwas. Die Zivilgesellschaft organisiert sich besser. Das Internet hat dafür gesorgt, dass Betroffene sich in Bürgerreporter verwandeln und über Probleme sprechen, die Kuba beschäftigen. Und manchmal organisieren sie sich über das Netz und in eigenen Zirkeln. Ein Beispiel aus der letzten Zeit. Aus Bürgerkreisen wurde der Ruf nach einem Tierschutzgesetz laut. Kuba hat ein Problem im Umgang mit Haustieren, wie Hunden oder Katzen.
porque en Cuba hay muchas problemáticas con esto, no existe una ley de protección ni de bienestar.
Sie werden häufig misshandelt und niemand schreitet ein, es existiert ja auch kein entsprechendes Strafgesetz.
No está recogido en el Código Penal. Entonces,
Tierschützer organisierten sich und verabredeten sich zu einer Demonstration. Natürlich setzten gleich Repressalien ein, aber sie ließen sich nicht einschüchtern. Ein Beweis, dass man sich auf friedliche Weise zusammenschließen kann und schließlich auch etwas erreicht. Anderes Beispiel. Im Mai verbot der Staat eine Parade zum Christopher Street Day. Trotzdem ging die LGBTQI-Gemeinde auf die Straße und forderte, dass dieser Tag in jedem Jahr gefeiert werden dürfe. Auch darin zeigt sich, dass die Zivilgesellschaft angefangen hat, sich zu organisieren. Das geschieht über das Netz, über Mund-zu-Mund-Propaganda und man gründet nicht staatliche Organisationen. Es tut sich also etwas in Kuba.
Es tut sich was in Kuba, sagen Sie. Was müsste denn geschehen, damit Sie wieder zurückgehen? Und wollen Sie das überhaupt noch?
Ich wünsche mir, zurückzukehren. Das ist doch normal. Ich bin in Kuba aufgewachsen, bin dort verwurzelt. Dich binden die Erinnerungen, die Gerüche, der Geschmack des Essens. Dich bindet deine Familie. Es ist so viel. Aber ich will in ein anderes Kuba zurück. In ein Kuba, wo unabhängiger Journalismus gewürdigt und nicht verfolgt wird. Wo nicht gesagt wird, dass man ein ausländischer Söldner sei, nur weil du aufrichtig über Probleme schreiben willst. Ich will in ein Kuba zurück, in dem man frei zivile Organisationen gründen kann, wo niemand stigmatisiert wird, nur weil er anders ist. Ich will in ein Kuba zurück, das wirklich demokratisch ist und in dem du deinen Präsidenten frei wählen kannst. Ein Kuba, wo Probleme nicht verborgen werden. Ein Kuba, das sich nicht nur mit dem Feind im Norden beschäftigt, sondern auch den Blick nach innen richtet. Ein Kuba, in dem ich am Weltfrauentag mit meiner lila Flagge auf die Straße gehen und sagen kann, nicht eine tote Frau mehr.
Aus Madrid war das die kubanische Bloggerin Eliana Alvarez. Vielen Dank für das Gespräch.
Muchas gracias a ti.
Weltspiegel, Kontext.
Ist Kuba die letzte sozialistische Insel im Meer des Neoliberalismus? Noch nicht ganz. Denn auch wenn die USA seit Jahrzehnten die Konservativen in Lateinamerika mit allen verfügbaren Mitteln gestützt haben, hat Kuba nach wie vor Partner in der Region. Ecuador zum Beispiel, Bolivien, Nicaragua und natürlich Venezuela. Anne-Kathrin Mellmann, ARD-Hörfunk-Korrespondentin in Mexiko, kennt Kuba und diese Partnerstaaten seit mehr als 15 Jahren aus eigener Anschauung. Anne, ist Kuba nun der große Bruder mit dem roten Stern auf der Mütze oder eher der verbitterte Onkel, dessen Träume geplatzt sind?
Ja, ich glaube beides. Es gibt immer noch dieses Stichwort, dieses Schlagwort vom Revolutionsexport. Ich glaube, es ist ein Image, was dem Land immer noch anhängt. Aktuell wird Kuba ja sogar vorgeworfen, hinter den sozialen Protesten in einigen südamerikanischen Ländern zu stehen, also in Chile und Ecuador zum Beispiel. Und behauptet hat das kein geringerer als Luis Almagro, der Chef der OAS, der Organisation Amerikanischer Staaten, also das wichtigste politische Bündnis in der Region. Ich glaube, solche Unterstellungen, die gibt's immer wieder, aber eigentlich ist die Bedeutung Kubas gesunken nach dem Fall des Ostblocks, nach dem Ende des Kalten Krieges rapide. Und sowas wie ein ideologischer Wiederaufbau fand dann erst statt mit Hugo Chavez, dem Begründer des Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Venezuela. Denn für ihn war ja Fidel Castro, der verstorbene kubanische Präsident, so ein ganz wichtiger Unterstützer, wichtig für das ideologische Fundament seiner Macht. Und wegen dieser engen Verbindung mit Venezuela ist dann diese kleine 11 Millionen Einwohnerinsel Kuba deswegen auch heute noch so bedeutend, wie sie ist und wahrscheinlich auch, weil das Land es ja auch nach wie vor schafft, dem US-Handels- und Wirtschaftsembargo zu widerstehen. Ja, und für diesen Widerstand gegen die großen und mächtigen USA wird Kuba in Lateinamerika einfach nach wie vor bewundert. Und gerade jetzt in Zeiten von Donald Trump, der sich ja in der Region von Anfang an unbeliebt gemacht hat.
Dafür sorgt Havanna ja auch schon seit langem, indem sie Fachkräfte schicken in diese sozialistischen Bruderstaaten. Zum Beispiel Ärzte oder Lehrer, also Berufe, die anderswo fehlen, kommen dann aus Kuba, arbeiten dort und im Gegenzug wird Kuba bezahlt aus Venezuela zum Beispiel mit Öl. So läuft es schon seit langem, aber wie sieht das denn inzwischen aus? Steht der Handel immer noch?
Das wird immer schwieriger wegen der Krise in Venezuela. In Venezuela gibt es kaum noch Geld für diese Misiones, wie sie da heißen, die Sozialprogramme, weil der Regierung das Geld ausgegangen ist. Es liegt daran, dass die Ölproduktion eingebrochen ist und der Ölpreis stark gefallen ist. Es gibt noch einige Misiones, an denen auch Kubaner beteiligt sind. Kuba kann nun mal nichts exportieren oder nur sehr wenig und deswegen hat es Fachkräfte exportiert, darauf gesetzt. In den Gesundheitszentren in Venezuela, in den Armenvierteln zum Beispiel, da gibt es noch kubanische Ärzte und Pfleger. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe mir solche Gesundheitsstationen angesehen und die Akzeptanz in der Bevölkerung, die war doch sehr schwach, soll heißen. Also da fehlte wirklich Vertrauen. Die Leute haben mir gesagt, diese Ärzte hier sind ja gar nicht richtig ausgebildet. Die geben uns bei jeder Krankheit dieselben Tabletten, sind schlecht ausgerüstet und außerdem sind viele wohl nur hier, um uns auszuspionieren. Also kurzum.
Stimmt das denn? Sind die kubanischen Ärzte wirklich schlecht ausgebildet?
Das ist natürlich schwer zu beurteilen von außen. Das ist all diese Programme zeichnen sich durch enorme Intransparenz aus und die sind sozusagen hermetisch. Es war ganz schwer für Journalisten, mit diesen Ärzten zu reden. Mir durften sie noch nicht mal die Hand geben oder in die Augen schauen. Also das wirklich dann zu verifizieren, ist, glaube ich, schwierig. Sicherlich waren viele Ärzte, hatten viele auch ein Medizinstudium absolviert, aber einige waren tatsächlich nur Pfleger, also Assistenzärzte vielleicht, die gar nicht in der Lage waren, bei schwierigeren Problemen zu helfen.
Jetzt hast du schon das Stichwort genannt, die seien nur da, um die Bevölkerung auszuspionieren. Es gibt ja wirklich einige Leute, die sagen, der kubanische Geheimdienst würde in Venezuela vehement mitmischen. Und hierzu hat Anne-Kathrin Mellmann mit einem Ex-General im kolumbianischen Exil gesprochen.
Es gibt Belege dafür, dass Maduro in seiner Jugend vom kubanischen Geheimdienst in Kuba ausgebildet wurde. Dadurch entstanden sehr enge Verbindungen. Maduro reist ständig nach Kuba. Der Einfluss auf ihn ist total. Vor allem, weil sein eigener Geheimdienst aus kubanischen Mitarbeitern besteht. Über deren Arbeit in Venezuela blühen die Spekulationen ebenso wie über Kubas Einfluss auf die Nachfolge von Chavez nach dessen Krebstod 2013. Angeblich war Nicolas Maduro der Wunschpräsident, weil er wegen seiner Nähe zu Kuba leicht kontrollierbar ist.
Das heißt, es ist eine ganz enge Beziehung zwischen Venezuela und Kuba durch die verstorbenen Präsidenten Castro und Chavez. Und einer, der da mit Sicherheit sehr viel zu sagen kann, ist der venezolanische Schriftsteller und Chavez-Biograf Alberto Barrera Tischka.
Chavez wollte ein Held sein, ein Mythos wie Fidel. Er ahnte nicht, dass er jung sterben würde und träumte deshalb, er könne Fidels Platz in Lateinamerika übernehmen. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit knüpfte er enge Beziehungen, die Kuba wirtschaftlich nutzten. Schon damals gab es Spekulationen, Kuba wolle sich das Öl Venezuelas aneignen. Chavez gab den Kubanern immer mehr Macht. Mit Ideologie hatte das nichts zu tun.
Also keine Ideologie, sondern Handel. Es geht insbesondere um Öl. Und dazu wurde ja 2005 das sogenannte Petro-Karibe-Abkommen mit insgesamt 17 Staaten in Mittelamerika und der Karibik geschlossen, die alle Öl weit unter Marktpreis kaufen sollen und den Restbetrag dann im Laufe von 25 Jahren abstottern können, sich also verschuldet haben bei Venezuela. Aber ist denn heute noch genug Öl übrig, um so viele Kunden zu bedienen?
Nein, schon lange nicht mehr. Also Experten haben mir gesagt, dass eigentlich schon seit Anfang dieses Jahres Petrocaribe tot ist. Das einzige Land, das immer noch wenige zwar, aber immerhin noch Öllieferungen bekommt, das ist Kuba und das hat sicherlich auch mit den starken, mit den engen politischen Verbindungen zu tun. Alle anderen gehen leer aus und dass das große Probleme verursacht in der Karibik, das kann man vor allen Dingen in Haiti besichtigen, dem ärmsten Land der westlichen Hemisphäre. Leider wurde viel von diesem Geld aus dem Petrocaribe-Programm, was für Sozialprogramme vorgesehen war, veruntreut. Es gibt da wirklich sehr skandalöse Korruptionsfälle, auch ein Grund dafür, warum es in Haiti die schweren Unruhen gibt. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, dann musste die Regierung den Benzinpreis anheben, auch einfach wegen der Benzinknappheit. Das hat dann das Fass wirklich endgültig zum Überlaufen gebracht und das Land ist völlig destabilisiert im Moment.
Man merkt, du warst in der ganzen Region unterwegs, nicht nur auf Kuba, sondern auch in Haiti und den Staaten, die jetzt darunter leiden, dass Kuba noch Öl bekommt. Im kommenden Sommer endet aber deine Korrespondentenzeit in Mexiko. Vorher, hast du gesagt, wirst du noch mal nach Kuba reisen. Welche Themen willst du da denn unbedingt noch berichten?
Ich würde gern tatsächlich darüber berichten, wie Kuba, diese kleine Insel, dem Klimawandel begegnet, dieser großen Herausforderung. Tatsächlich gehen die Kubaner davon aus, dass 2030 der Meeresspiegel schon extrem gestiegen sein könnte. In einigen Regionen wird schon geplant, ganze Dörfer zu evakuieren. Bei Stürmen, also nicht mal bei Hurricanes, sondern schon bei kleineren Tropenstürmen, kann man die Folgen sehr gut sehen. Havanna zum Beispiel, da steigt dann das Wasser, die Altstadt steht unter Wasser. Da ist eben sehr spannend, wie Kuba dem begegnet, wo das Land ja so stark vom Tourismus abhängt. Also gerade die Altstadt ist ja ein Magnet. Viele reisen nur deswegen überhaupt dorthin. Da gibt es jetzt ein Programm, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Das würde ich mir gerne mal aus der Nähe anschauen. Da werden Strände aufgeschüttet, Mangroven aufgeforstet. Und meine Frage wäre, wieso ein Land das eigentlich schafft, bei eigenen großen wirtschaftlichen Problemen ohne Geld für die marode Industrie? Und wie kann es dann noch Mittel eigentlich geben, um sich selbst zu schützen?
Sind denn auch noch genug Leute da, um sowas zu machen, so ein Projekt durchzuziehen? Es sind ja doch auch viele Kubaner in den letzten Jahren ausgewandert und haben woanders ihr Glück gesucht.
Das ist ein anderes spannendes Thema, das mich interessieren würde. Wann immer ich in Kuba war und mit jüngeren Leuten gesprochen habe, begegnete mir da ganz viel Frust. Und die haben mir eigentlich gesagt, dass sie gerne weggehen würden, die Insel verlassen würden. Das war in den Jahren 2015, 16 im Zuge der Annäherungspolitik durch Barack Obama, den damaligen US-Präsidenten, nicht so. Da gab es viel Hoffnung. Aber das hat sich nun mit Donald Trump ganz stark wieder geändert. Und ja, diese Flucht vor allen Dingen von jungen Kubanern führt natürlich zu einer Überalterung der Gesellschaft in Kuba und viele gute, ausgebildete Leute, Ärzte durch die Misiones in Venezuela und in Nicaragua und in Haiti zum Beispiel sind weggegangen, aber eben auch andere Fachkräfte und das stellt Kuba vor sehr, sehr große Probleme, weil dieser Staat ja investiert in die Ausbildung der Menschen, die dann plötzlich weg sind.
Hast du denn persönlich Lieblingsmenschen oder Lieblingsorte auf Kuba, die du vermissen wirst?
Tatsächlich finde ich immer noch, dass Havanna die schönste Stadt ist in der gesamten Region, die schönste Perle der Karibik. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl in dieser Altstadt, die an einigen Stellen wirklich zusammenzufallen droht, an anderen Stellen wunderschön herausgeputzt ist, gerade jetzt wegen der 500-Jahr-Feier der Altstadt. Also ich bin da immer wieder sehr, sehr gern. Ich würde sagen, von allem, was ich gesehen habe und wenn ich vergleichen kann, dann ist Havanna bleibt mein Lieblingsort.
Einschätzungen von Anne-Kathrin Mellmann, ARD-Hörfunk-Korrespondentin für Mittelamerika. Das war der Weltspiegel-Podcast Kuba, auf immer rebellisch. Am Mikrofon war Esther Saub, die Redaktion hatte Stefan Rocker.